Wie geht es jetzt mit dem Impeachment weiter? Kann in Amerika nur mal als Millionärin Präsident werden? Und ist dem Amerikaner wichtig, was das Ausland für ihren Präsident hält? Das ist Entscheidung 2020, ein Podcast von Tamedia zu den Wahlen in Amerika. In Washington begrüße ich jetzt Alan Cassidy, er ist Korrespondent für in Amerika für Tamedia. Ciao, Alan.
Hoi, Philipp.
Wir fangen an mit dem Impeachment. Da ist diese Woche Nancy Pelosi, die Sprecherin vom Repräsentantenhaus, vor einer Wand voll Flaggen vor die Medien gestanden und hat das gesagt.
Sadly, but with confidence and humility, with allegiance to our founders and a heart full of love for America, today I am asking our chairman to proceed with articles of impeachment.
Es war ein sehr pathetischer Anspruch, mit viel Schmerz im Herz, mit viel Liebe für Amerika. Tut sie jetzt den Ausschuss vom Kongress damit beauftragen, ein Impeachment, das formelle Impeachment-Verfahren zu eröffnen und weiter voranzutreiben. Das ist ein historischer Entscheid, oder? Auch wenn man es so erwartet.
Das ist so. Das ist jetzt erst das vierte Mal in der Geschichte, dass wir so weit sind, dass gegen einen Präsidenten wirklich ein Impeachment eröffnet werden wird.
Was heisst das jetzt genau? Du bist die letzten drei Wochen in einem unterkühlten Zimmer im Kongress gesessen und hast zugelassen, wie die Untersuchung gelaufen ist. Was kann man jetzt heute sagen? Was hat Trump eigentlich gemacht und wie schlimm ist das?
Also ich glaube, die letzten Wochen, das war ja wie eine Art Beweisaufnahmephase von den Demokraten, die das im Geheimdienstausschuss gemacht haben, vor allem mit den Zeugen, die sie vorgeladen haben. Und ich glaube, was man dort schon recht deutlich sieht, ist ein Bild, das zeigt, dass das Telefonat von Trump mit dem ukrainischen Präsidenten geführt hat, dass das quasi nicht einfach ein isoliertes Telefonat so ist, sondern das ist quasi der Abschluss von einer längeren Kampagne von ihm und von seinen Mitarbeitern. Eine Kampagne, die zum Ziel hatte, Druck aufzubauen auf die ukrainische Regierung. Sie hat die Ermittlungen gegen Joe Biden und sie sollen ankündigen. Und um diesen Druck zu machen, hat eben Trump auch einiges gemacht. Die Militärhilfe ist immer wieder gekommen. Ja, das ist ein Bild, das sich recht klar gezeigt hat.
Aber blöd gefragt, hat er etwas Kriminelles gemacht, der Trump?
Kriminell in dem Sinn nicht, dass er ein Gesetz gebrochen hat. Das ist hier jetzt nicht der Fall. Anders als zum Beispiel bei Bill Clinton, der ja damals eigentlich eine Meineid begangen hat. Das ist ein Verbrechen, das auch so im Strafgesetz steht. In dem Sinn, hier, was der Trump, was ihm vorgeworfen wird, ist, dass er einfach gegen die Verfassung verstoßen, in dem Sinn, dass er sein Amt missbraucht hat, eine Macht missbraucht. Das ist der eine Anklagepunkt, der ziemlich sicher wird dann so zur Abstimmung kommen. Und der andere ist vielleicht ein bisschen weniger wichtig, aber wie gleich eine Rolle spielt, ist die Behinderung vom Kongress. Also durch das er Zeugen daran gehindert hat, vor dem Kongress zu reden, durch das er Dokumente nicht rausgeben wollte, hat er die Ermittlungen vom Kongress behindert. Aber eigentlich, es ist, wie du sagst, das Wichtigere ist eigentlich der erste Punkt. Oder? Der Machtmissbrauch, der zum Ziel hatte, eigentlich eine Wahleinmischung herbeizuführen durch eine ausländische Regierung, das ist der Vorwurf der Demokraten.
Und dieser Punkt scheint auch recht gut belegt. Was ich interessant finde im Zusammenhang, warum muss man denn noch sehr ausführlich und lang darüber nachdenken oder auch verhandeln fast schon, ob jetzt das quasi impeachable ist? Ist das nicht so klar?
Ich glaube, es hat schon damit zu tun, dass das halt das Instrument vom Impeachment, das ist so monumental, das ist ja quasi eine Atombombe vom Ganzen, das ist die Atombombe im politischen Arsenal oder von den Vereinigten Staaten. Und das rechtfertigt auch eine gründliche, eine lange, auch eine vertiefte Auseinandersetzung. Ich finde, es geht eher zu schnell, was Demokraten machen. Das ist bedingt, vielleicht reden wir noch darüber, das ist bedingt durch ihren Zeitplan mit den Wahlen. Aber eigentlich, was man hier sieht, es ist immer noch sehr schnell, auch wenn die Fakten eigentlich ja unbestritten sind, aber die Art und Weise, es ist nicht so, dass es jetzt zu lang ging. Also eher im Gegenteil.
Erklärt das ganz schnell. Inwiefern hat der Wahlkampf und das Wahljahr Einfluss auf den Zeitplan jetzt für die Demokraten?
Das Problem ist ja, dass die Demokraten ganz am Anfang Februar ihre erste Vorwahl haben in Iowa. Und die heiße Phase des Vorwahlkampfs ist im Januar. Und so wie das jetzt läuft, wird das Impeachment-Verfahren sich bis in den Januar reinziehen, also der zweite Teil dann mit dem Verfahren im Senat. Und das überlagert natürlich total den Präsidentschaftswahlkampf der Demokraten. Viele Senatoren werden müssen in Washington bleiben, anstatt in Iowa mit Wähler zu reden. Und das kann nicht im Sinn sein von den Demokraten. Darum wollen sie das, darum pushen sie, dass möglichst bis Ende Jahr die Anklage durch ist, damit es dann hoffentlich vor Iowa auch den ganzen Senatsverfahren vorbei ist.
Wir sind einmal Trump erschienen vor so einem Ausschuss. Also am Schluss geht es ja um ihn und das, was er gemacht hat und um sein Amt.
Also in der ersten Phase, in der Anklage durch das Repräsentanthaus, das haben sie ja, das hat das Weiße Haus recht konsequent boykottiert. Sie haben eigentlich nicht einmal Anwälte geschickt in die Ausschüsse und in die Befragungen. Im zweiten Teil, im Senat dann, also wenn es jetzt, ich tue jetzt viel vorwegnehmen, oder wenn es dann zu dieser Anklage kommt, dann ist der zweite Teil im Senat und dort wird, die Republikaner könnten theoretisch den Präsidenten einladen. Das war Bill Clinton auch gesehen in dem Sinn.
Der ist gekommen, oder?
Er ist nicht in den Saal vom Senat reingekommen, aber er hat sich müssen befragen durch ein geschworenes Gericht und man hat das quasi per Video reingebeamt in den Senatsraum. Es ist denkbar, dass die Republikaner den Trump eigentlich auch vorladen, aber wahrscheinlich eher nicht. Also ich denke nicht, dass das passieren wird.
Was ich interessant gefunden habe, wenn man jetzt ein bisschen die Untersuchung verfolgt hat, ist das Verhalten auch der Republikaner. Die haben quasi jeden Tag ihre Argumentationslinie müssen total anpassen und wieder ein bisschen ausweiten. Wie hast du das erlebt?
Es ist schon so, zuerst jetzt geheißen, ja, es gibt gar kein Quid pro Quo. Dann haben sie gesagt, der Whistleblower, der das Ganze ausgelöst hat, dann müsse ich, wenn man nicht wüsste, wer der ist. Es hat also x so auch Ablenkungsstrategien gegeben. Und ganz ehrlich, zum Teil ist es total unwürdig gewesen, was man gesehen hat in dem Ausschuss, oder? Also, das ist ein Zirkus gewesen. Ich finde auch ein bisschen antidemokratischen Geistes, wo da die Republikaner zum Teil reingebracht haben. Man kann ja ein Impeachment falsch finden, durchaus. Aber die Art und Weise, wie die Republikaner sich aufführen, finde ich, zum Teil ein bisschen fragwürdig.
Was war denn antidemokratisch?
Es fängt bei kleinen Sachen an, oder? Es ist irgendwie die Art und Weise, wie die Republikaner in diesem Ausschuss mit so Agitprop-Plakätchen angefangen haben, das Ganze sich ins Lächerliche zieht. Das ist immer in einer Impeachment-Anhörung. Das ist ein extrem wichtiger Akt. Und das sind die symbolischen Sachen. Und dann inhaltlich haben sie halt immer wieder auch versucht, mit zum Teil ziemlich absurde Statements, die in so Fox News beeinflusste Verschwörungstheorie abgeleitet sind, haben die versucht, so wie einen Nebenschauplatz zu eröffnen. Eben der Whistleblower, Ukraine, wo sich angeht, es war ja nicht Russland gewesen, wo sich in die Wahlen eingemischt hat, sondern die Ukraine hat auch angeblich eine riesige Kampagne gegen Trump gemacht, was von allen Leuten, Geheimdienst, auch Senatsausschüssen, wieder leid ist, schon lange, aber das haben sie gleich gepusht. Und so Zeug, ich glaube, haben viele Leute ein bisschen befremdlich gefunden.
Oder so wie der republikanische Abgeordnete, der gesagt hat, die Woche, Mütter, dort eure Kinder nie nach Harvard schicken, weil dann kommt nur etwas Blödes raus. Alan, ich würde gerne über zwei andere Sachen mit dir sprechen. Zuerst, Kamala Harris ist nicht mehr dabei im Rennen um die Präsidentschaft. Lass mal schnell auf, was sie gesagt hat.
My campaign for president simply does not have the financial resources to continue and the financial resources we need to continue.
Genau, sie hat gesagt, sie hat die Woche ziemlich abrupt ihre Kampagne beendet, indem sie gesagt hat, sie hätte kein Geld mehr eigentlich und sie sei nicht Milliardärin und können auch nicht selber einen Wahlkampf aus der eigenen Tasche finanzieren.
Wie hat das können passieren? Sie ist gestartet, Kamala Harris, als quasi legitime Nachfolgerin von Barack Obama und sie ist extrem schnell, extrem abwärts gegangen mit ihr. Was hat sie falsch gemacht?
Ich glaube, also es ist ja so, ich meine, sie ist an einem Punkt im Sommer rein, ist sogar auf dem Platz 2 von den Umfragen gewesen. Und dann ist es durchabgegangen. Und ich glaube, es ist einfach schon so, sie hat vor allem einfach nicht eine gute Kampagne geführt. Und ich meine, es gibt ja andere Leute, die viel weniger Umfragewert noch hatten, die immer noch dabei sind, die noch werden dabei sind. Bei ihr ist ein bisschen die Sache, sie hat halt eine riesige Kampagne aufgebaut, mit also eine von den grösseren Organisationen. Auch wenn man sie im Wahlkampf sieht, haben wir das gemerkt. Oder die wahnsinnig viele Mitarbeiter gehabt in all den frühen Bundesstaaten am Anfang. Und das ist extrem teuer, da verbrennt man Millionen jeden Monat und das muss man einfach wieder reinholen und das hat sie nicht geschafft.
Das heisst, du nimmst ihr ab, dass sie wegen Geld dazu führt?
Ja, ich nehme sie dann ab, ja. Yeah. Ich meine, eben, wenn man sieht, wie die Kampagne aufgebaut ist, macht das Sinn.
Aber es ist verrückt, oder? Am Schluss, das hast du ja geschrieben in der Zeitung, am Schluss wird es wahrscheinlich ein älterer, weisser Mann sein, der gegen Trump antritt, oder?
Ja, zumindest wie die nächste, also zumindest haben wir jetzt die Situation, dass zum Beispiel nächste Woche ist die nächste Präsidentschaftsdebatte, oder, da am Fernsehen, und dort werden auch nur weisse Kandidaten sein. Jetzt, das muss man nicht per se schlecht finden, aber wenn man Demokraten an ihren eigenen Ansprüchen misst, wo heisst, wir sind die moderne Partei, wir sind das moderne Gesicht von Amerika, bunt, weiblich, vielfältig, jünger, eben auch Minderheiten, die wir repräsentieren, dann ist es natürlich ein bisschen ein Kontrast oder, zu dem, wie sie sich sehen.
Kommen wir zum Schluss noch zum Gegner von diesem Kandidaten, zum Präsidenten. Da hat es eine lustige Szene gegeben, auch diese Woche am NATO-Gipfel in London, wo vier Regierungschefs sich über Trump lustig gemacht haben. Das ist gefilmt worden. Und der Trump war nachher recht angefressen gewesen. Er ist auch früher nach Hause gegangen. Er war offensichtlich hässig gewesen. Was mich jetzt interessiert, oder? Wenn jetzt ausländische Staatsoberhäupter über den Präsidenten lachen, finden das Fans von Trump wahnsinnig daneben wahrscheinlich, oder? Ist es ihnen wichtig, was die anderen denken?
Es ist noch lustig, es gibt wie so einen Trick, um zu merken, ob jemand ein Trump-Wähler ist oder ob der Trump daneben findet. Als Ausländer fragen die Leute recht schnell an. Also entweder sie sagen, oh Gott, ihr habt sicher alle ein ganz schlechtes Bild von uns, es ist so peinlich. Dann weiss man, es war sicher kein Trump-Wähler gewesen. Aber wenn eher eine neutralere Frage kommt, im Sinne von, wie findet ihr eigentlich den Trump in der Schweiz oder in Deutschland oder in England, dann ist es sehr oft ein Trump-Wähler, der wirklich auch interessiert ist, wie man den Trump findet. Und ich sage dann manchmal, ehrlich so, wie es ist, oder? Wenn man, es gibt ja Meinungsumfragen dazu, auch aus Europa, man sieht, dass der Trump dort sehr unbeliebt ist. Und ich sage dann das auch, und dann dann kommt schon oft die Frage, warum denn? Und ich glaube, die Rationalisierung, also ich sage, die Rationalisierung ist dann oft, ja gut, er ist wahrscheinlich einfach unbeliebt bei euch, weil er euch zwingt, mehr Geld zu zahlen für NATO zum Beispiel. Mhm. Und ich glaube, so erklären sich und rationalisieren sich dann vielleicht auch gerade viele Trump-Anhänger eben der Umstand, dass es ja wahrscheinlich nicht nur das ist. Oder?
Okay, sondern und das glauben sie wirklich?
Ich glaube schon, ja. Yeah. Aber man muss ja sagen, das ist jetzt anekdotisch, oder? Es gibt aber auch Umfragen hier, Statistiken.
Mhm. Wie zu allem, oder?
Wie zu allem. Und zum Teil sind sie dämlich, zum Teil sind sie gut. Und das ist jetzt ein interessanter in dem Sinne, wo ich zeige, dass der Trump tatsächlich im Vergleich zum Obama mehr Leute haben das Gefühl, als Amerikaner, dass er nicht respektiert wird im Ausland. Aber es ist jetzt auch nicht so, also zum Beispiel der George W. Bush, von dem haben noch mehr Amerikaner das Gefühl gehabt, dass man über ihn nur lacht im Ausland. Es ist jetzt nicht so, dass der Trump, dass die Amerikaner meinen, es ist noch nie einer so peinlich gewesen wie der Trump. So, gut, so ist es definitiv nicht.
Was beim Bush ja nicht ganz falsch war, oder, muss man sagen. Man ist einfach, einfach jetzt anders gewöhnt.
Das ist so.
Gut, Alan, haben wir über alles geschwätzt?
Sind wir sicher nicht.
Darum hören wir es bald wieder. Das war eine weitere Folge von Entscheidung 2020, dem Podcast von Tamedia zu der Wahl in Amerika. Ihr könnt das hören auf der Webseite der Tamedia Zeitungen, auf dem Tagi, Baz, BZ, Bund und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Bis bald!